NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Februar 1822. Der Geburtstag des britischen Arztes und Naturforschers Francis Galton.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Quizshow. Wer hat's erfunden? Liebe Kandidaten, Sie wissen ja, wie es geht. Wer die richtige Antwort weiß, schlägt auf den Buzzer. Los geht's. Frage 1. Wer erfand die moderne Wetterkarte?
Francis Galton.
Die Antwort ist richtig. Frage 2. Wer entwickelte eine Theorie der Eugenik und führte
Francis
diesen Begriff ein? Auch diese Antwort ist richtig. Frage 3. Und wer klassifizierte zum ersten Mal systematisch Fingerabdrücke und gilt deshalb als Vater der Daktyloskopie?
Francis Galton.
Damit werden wir in der Ausbildung noch gequält, weil das ist der Klassiker. Der hat Grundlagenforschung betrieben damals und hat die Grundlagen dafür gesetzt, dessen, was wir heute hier machen.
Und ich habe ihn in ein Buch eingefügt, das ich über Exzentriker in den Wissenschaften geschrieben habe, die elektrische Himmelsleiter.
Ortstermin, Völklinger Straße in Düsseldorf, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Abteilung für Daktyloskopie, also für Fingerabdruckverfahren.
Mein Name ist Armin Schulz und ich bin hier verantwortlich für den Bereich der rechnerunterstützten Spurenauswertung. Das heißt also, wir machen hier mit meinen Mitarbeitern Spurenrecherchen, Fingerabdruckrecherchen für das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Also das ist eine ganz uralte Methode, die letztendlich erst seit über 100 Jahren für den polizeilichen Zweck, für Personenidentifizierung genutzt wird. Ich nehme jetzt einfach mal einen Fingerabdruck. Dazu habe ich hier, so wie vor 100 Jahren, ein kleines Stempelkissen. Und da schwärze ich jetzt einfach mal Ihren Finger ein, rolle den Zeigefinger hier über diese Fläche und anschließend gehe ich mit dem Zeigefinger von rechts nach links wieder übers Papier. Und jetzt haben wir ein Abbild Ihres Fingerabdrucks. Und wir sehen jetzt wunderbar in diesem Fingerabdruck, dass sich in diesem Erscheinungsbild ein Schleifenmuster gebildet hat. Und innerhalb dieses Schleifenmusters ca. 100 bis 150 anatomische Merkmale vorhanden sind, die ich dann letztendlich für eine Spurenauswertung nutzen kann.
Wir schreiben das Jahr 1893. In England erscheint ein bahnbrechendes Buch, Fingerprints, zu Deutsch Fingerabdrücke. Verfasser Francis Galton.
Mein Interesse daran war bei einer Freitagabendvorlesung in der Royal Institution geweckt worden. Das war 1888. Ich hörte einen Vortrag über die Arbeit von Alphonse Bertillon und dessen System, Menschen anhand ihrer Körpermaße zu identifizieren.
Das Körpermessverfahren war damals eine Konkurrenz zur Daktyloskopie. Aber nachdem es einige Kriminalfälle gegeben hat, aufgrund dessen Fingerabdrücke eine Rolle gespielt haben, trat dieses Körpermessverfahren immer mehr in den Hintergrund.
Es war bis dahin noch nie etwas über Daumenabdrücke geschrieben worden und so forschte ich über deren Verwendung nach. Ich schrieb an die Zeitschrift Nature und bat um mehr Informationen. Und das hatte den schönen Effekt, dass ich eine Antwort von Sir William Herschel erhielt, der als Befehlshaber in Indien solche Abdrücke seit vielen Jahren verwendete. Aber das System geriet nach seiner Abreise aus Indien wieder in Vergessenheit.
Francis Galton ist in Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts ein berühmter Mann. Er ist Mitglied der Royal Society und sorgt mit seinen wissenschaftlichen Werken regelmäßig für Aufsehen in der britischen Öffentlichkeit.
Er ist eigentlich der Inbegriff der Wissenschaft. Er ist fast nur noch Wissenschaft, kaum noch Person. Also so eine Art Symbol dessen, woraufhin die Wissenschaft eigentlich immer gestrebt hat. Und er hat versucht, eben alles in Mess- und Zählbares umzuwandeln.
Viele geistige Vorgänge lassen sich grob schätzen. Zum Beispiel, wie gelangweilt Menschen sind, indem man zählt, wie oft sie unruhig hin und her rutschen.
Der war eigentlich eine lebendige Rechenmaschine. Mein Name ist Elmar Schenkel, ich bin Professor für englische Literaturwissenschaft in Leipzig, aber ich interessiere mich sehr für den Bezug zwischen Literatur und Naturwissenschaften und eines Tages stieß ich auf den Cousin von Charles Darwin, Francis Galton. Alles, was er gemacht hat, hat mit Messen und Zählen zu tun. Und sobald er auf ein Bild geschaut hat, wollte er wissen, wie viele Pinselstriche sind notwendig im Durchschnitt, um ein Gemälde zu erzeugen. Oder er hat sich die Galgenseile angeschaut, mit denen Leute gehängt wurden. Wie lang müssen die sein, damit der Kopf nicht abbricht? Oder er hat angefangen, Geräte zu bauen, mit denen er Schönheit gemessen hat.
Francis Galton wächst in der Nähe von Birmingham auf. Die Familie ist wohlhabend und verkehrt in den besseren Kreisen.
Ich habe von meinen Vorfahren die Liebe zur Wissenschaft, zur Poesie und zur Statistik geerbt.
Der kleine Francis besucht die besten Schulen, unter anderem auch in Frankreich, um seinen französischen Akzent zu verbessern.
Er hat sehr früh Sprachen gelernt. Er konnte schreiben mit 4 Jahren. Er hat Shakespeare mit 6 gelesen.
Damals war ich scheu und sensibel und bei jeder Gelegenheit lief ich rot an vor Scham. Meine Eltern wollten unbedingt, vor allem meine Mutter, dass ich Arzt werde, so wie der Vater meiner Mutter, der berühmte Dr. Erasmus Darwin und ihr Halbbruder Dr. Robert Darwin.
Francis Galton beginnt im Herbst 1839 am King's College in London sein Studium der Medizin. Ein herausragender Student, der sich allerdings mehr für Mathematik und Statistik interessiert als für Anatomie, Physik und Chemie.
Ich war so eifrig bei meiner medizinischen Arbeit, dass ich unbedingt wissen wollte, wie die verschiedenen Medikamente wirkten.
Ohne Rücksicht auf die eigene Person hat er dann angefangen, Medikamente durchzutesten und hat mit dem Buchstaben A angefangen. Das war zum Glück noch nicht Arsen dabei und hat es eine Zeit lang durchgehalten bis zum Buchstaben C.
Bis ich von den Wirkungen des Krotonöls gestoppt wurde.
Das ist so ein bisschen wie Rizinusöl und da war wirklich Schluss mit der Selbstexperimentiererei, da hat er es nicht mehr durchgehalten.
Galton wechselt an das renommierte Trinity College in Cambridge. Seine Gesundheit macht ihm zu schaffen. Schon von klein auf leidet er häufig an Bronchitis und Asthmaanfällen. Jetzt sind es die Nerven.
Es war während meines 3. Jahres in Cambridge. Ich brach körperlich zusammen. Ich hatte Herzrhythmusstörungen und seltsame Hirnsymptome. Eine Mühle schien in meinem Kopf zu arbeiten. Aber 1844 starb mein geliebter Vater und mein Leben änderte sich.
Und dann hat er ja schon mit 22 eine große Erbschaft seines Vaters angetreten. Und dann war erstmal Ruhe mit Medizin, dann hat er alles Mögliche gemacht. Er hat sich ja eigentlich für alles interessiert.
Von 1845 an reist Francis Galton durch die Welt. Ägypten, Sudan, Libanon, Jordanien. 5 Jahre später begibt er sich auf eine Forschungsreise nach Südwestafrika.
Ich habe genug wilde Rassen gesehen und so viel Material erhalten, dass ich den Rest meines Lebens darüber nachdenken kann.
Galton beginnt zu schreiben. Über das tropische Südafrika, moderne Geografie, über die Kunst des Reisens.
Wie mache ich mir selber Seife? Wie halte ich meine Kleider trocken, wenn es regnet? Solche Dinge, die haben ihn auch wiederum einen gewissen Ruhm eingebracht. Und da geht es auch um Schlafsäcke und wie schlafe ich am besten ungestört von Insekten. Und er soll ihn eben nach Europa eingeführt haben.
Francis Galton heiratet 1853 Louisa Butler. Die Ehe bleibt kinderlos. Louisa kümmert sich von nun an um die sozialen Kontakte.
Wir führten das angenehme Leben unseres Standes, fuhren jedes Jahr in den Urlaub, meistens ins Ausland. Manchmal verordneten die Ärzte uns Kuren und so besuchten wir Spa, Vichy oder Baden-Baden.
1856 wird er Mitglied der Royal Geographical Society. Ein wohlhabender Gentleman der britischen Upper Class, der tun und lassen kann, was er will. Er engagiert sich in allen möglichen wissenschaftlichen Vereinigungen, gründet ein eigenes Laboratorium und forscht, wonach ihm der Sinn steht.
Er hätte wahrscheinlich gesagt, ich messe, also bin ich.
Er ist der Erste, der eine moderne Wetterkarte zeichnet und der Erste, der sich ausgiebig mit der Frage der Vererbung von Intelligenz und Begabung befasst. Hereditary Genius, also die Vererbbarkeit des Genies, erscheint 1869.
hat da unendliche Untersuchungsreihen gemacht und geguckt, wie weit wird Geist vererbt in Familien von geistlichen Pfarrern oder von Gelehrten und so weiter, und hat da doch sehr stark gewirkt auf die wissenschaftliche Welt.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, wie stark die Begabung für Wissenschaften angeboren ist und nicht erworben.
Er hatte auch gefordert, dass man eben die schlechten Charaktereigenschaften ausmerzt, indem man die guten züchtet. Und dadurch hat er eigentlich auch die Welle ausgelöst, die dann in Vereinigten Staaten, in Skandinavien, in Großbritannien, in Deutschland zu eugenischen Konzepten geführt hat.
Es ging darum, die Verrückten, die Schwachsinnigen, die Kriminellen und die Armen aus der Gesellschaft zu eliminieren.
Das hat seinen Ruf auch maßgeblich zerstört, sodass man deswegen vielleicht auch nicht sich weiter mit ihm beschäftigen wollte.
Die Kunst, einen guten Fingerabdruck zu nehmen, ist sehr leicht und kann jedem intelligenten und praktisch begabten Manne schnell beigebracht werden.
Mir reicht nicht nur ein Fingerabdruck, sondern mir reicht auch ein kleiner Teilbereich des Fingerabdruckes.
Allmählich wurde klar, dass drei Fakten geschaffen werden müssen, bevor es möglich sein würde, Fingerabdrücke für Kriminaluntersuchungen zu verwenden. Erstens musste bewiesen werden, dass ein Fingerabdruck ein Leben lang gleich bleibt.
Das ist in der Tat so. Die Anlagen für einen Fingerabdruck werden bereits im Mutterleib gelegt, während der Schwangerschaft. Die Ausbildung der Fingerabdrücke ist rein zufällig. Und von der Geburt an letztendlich bis zu meinem Tode bleibt dieser Fingerabdruck unverändert. Und das sind auch genau die Dinge, die ein Herr Golden damals in seinen statistischen Auswertungen, in seinen Selbstversuchen dann herausgefunden hat, dass das tatsächlich auch so ist.
Dass die Fingerabdruckmuster sich voneinander unterscheiden.
Diese sogenannten Minutien, anatomische Merkmale. Wenn ich da genügend von habe, beispielsweise über 10 bis 12 anatomische Merkmale, dann kann ich mit einem kleinen Teilbereich eines Fingerabdrucks bereits eine 100%ige Identifizierung aussprechen.
Diese Dinge habe ich unternommen, aber es war ziemlich viel Arbeit.
Der Golden hat beispielsweise nur mit einigen wenigen hunderten Fingerabdrücken damals gearbeitet. Allein in Deutschland haben wir 4 Millionen Personen in der Datenbank. Das ist eine ganz andere Datenmenge, und selbst da kommt es nicht vor, dass wir da 2 Fingerabdrücke haben, unterschiedlicher Personen, die übereinstimmen. Also solange das Gegenteil nicht bewiesen worden ist, muss man davon ausgehen, dass das tatsächlich einmalig ist. Also diese Grundlagen, die haben nach wie vor, so wie früher auch noch, absoluten Bestand.
Dass man sie so klassifizieren kann, dass ein Experte in der Lage ist, anhand eines Lexikons oder etwas Ähnlichem nachzuschauen, ob ein ähnlicher Satz mit Fingerabdrücken bereits erfasst worden ist.
Mit Francis Galtons Klassifizierungsmethode wird der Fingerabdruck bald Standard bei der polizeilichen Arbeit. Scotland Yard führt diese neue Ermittlungsmethode 1901 ein. In Deutschland wird 1903 zum ersten Mal ein Täter anhand seines Fingerabdrucks überführt.
Und dazu hat auch ein Herr Galton beigetragen, dass das auch vor den Gerichten auf der ganzen Welt unumwunden anerkannt wird.
1909 wird Francis Galton zum Ritter geschlagen. Sir Francis schreibt im Laufe seines Lebens mehr als 300 Bücher und Aufsätze. Der Universalgelehrte stirbt am 17. Januar 1911 im Alter von 88 Jahren. In der Wissenschaft ist er heute fast vergessen, sagt der Literaturwissenschaftler Elmar Schenkel.
Er hat in so vielen Bereichen agiert und immer auch ziemlich pionierhaft, aber nicht so, dass er einen einzelnen Bereich geprägt hätte, wie zum Beispiel sein Cousin oder wie Sigmund Freud.
Und weiter geht es mit unseren Fragen, liebe Kandidaten. Frage Nummer 4. Wer führte den Schlafsack in Europa ein?
Francis Galton.
Richtig. Und nun kommen wir zur letzten Frage. Wer war Mitbegründer der Experimentalpsychologie?
Francis Galton.
Auch das ist richtig.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Francis Galton, der am 16. Februar 1822 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.